Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Im Studio ist heute Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Der Bundestag hat sich heute mit zwei Fragen beschäftigt, die seit Jahren oder auch Jahrzehnten schon für Diskussionen sorgen. Einmal ging es um den Solidaritätszuschlag. Der wird jetzt für die allermeisten Steuerzahler abgeschafft. Und es geht um eine Masernimpfpflicht. Die wird eingeführt. Über beides berichten wir gleich. Wir schauen außerdem auf die Schwierigkeiten, die Ursula von der Leyen noch immer hat bei der Zusammensetzung ihrer ersten EU-Kommission. Und im hochwassergeplagten Venedig, da werden schwere Vorwürfe laut gegen die italienischen Behörden. In unserer Reihe Hintergrund beschäftigen wir uns heute mit der Lage bei den Grünen. Deren Parteitag beginnt ja morgen. Und wir stellen die Frage, wo sich die Partei eigentlich gerade befindet. Nur im Trend oder bald in Verantwortung? Zu hören ab 18.40 Uhr, 20 vor 7, also gleich nach dieser Sendung. Zunächst nach Berlin. Es gibt ihn schon fast 30 Jahre und genauso lang wird darum gestritten. Es geht um den Solidaritätszuschlag. Der Bundestag hat heute für eine Abschaffung des Soli gestimmt. Abgeschafft wird er zumindest für die allermeisten Steuerzahler. Ab dem Jahr 2021 sollen sie nicht mehr zahlen. Der Streit um diese Abgabe, der geht aber trotzdem weiter, wie Theo Geers berichtet.
Die Teilabschaffung des Soli ist unter Dach und Fach. Dafür sorgten Union und SPD am Vormittag mit ihrer Bundestagsmehrheit. 90% der Steuerzahler werden die Ergänzungsabgabe ab 2021 gar nicht mehr zahlen müssen. Weitere 6,5% werden teilweise entlastet. Insgesamt beträgt die Steuerersparnis im ersten Jahr fast 11 Milliarden Euro. Für den Fiskus fällt damit die Hälfte der bisherigen Einnahmen aus dem Soli weg. Die andere Hälfte, also noch einmal 11 Milliarden Euro, soll hingegen weiterfließen und von den Spitzenverdienern, den obersten 3,5% der Steuerzahler, weiter aufgebracht werden. Eine Abschaffung auch für diese Spitzenverdiener wäre nicht gerecht, argumentierte der Bundesfinanzminister.
Fair und gerecht heißt, dass diejenigen, die über besonders viele Möglichkeiten verfügen, etwas beizutragen zum Aufrechterhalten der öffentlichen Funktion, das auch mehr tun als andere. Und deshalb sage ich, weil da noch was zu tun ist, ist es auch richtig, dass diejenigen, die über hohe und sehr hohe Einkommen verfügen, weiterhin den Solidaritätszuschlag errichten. Es ist aus meiner Sicht das richtige Zeichen für das Zusammenwachsen in Deutschland.
Doch genau diese Teilabschaffung bewegt unverändert die Gemüter. Beschlusslage bei CDU und CSU ist seit langem die vollständige Abschaffung des Soli. Doch das ist mit der SPD nicht zu machen. Und so machte die Union gute Miene zu einem für sie unbefriedigenden Spiel. Die Teilabschaffung sei nur ein erster Schritt, so Olaf Gutting, CDU.
Der Wille der CDU-CSU ist es, den vollständigen, restlosen Abbau dieses Solidaritätszuschlages bereits in der 20. Wahlperiode durchzuführen. Wir wünschen und wir arbeiten daran, hier einen zeitnahen, verbindlichen Beschluss auch dazu herbeizuführen. Und das ist schon eine Frage der grundsätzlichen Glaubwürdigkeit.
Genau diese Glaubwürdigkeit zweifeln vor allem AfD und FDP an. Der Soli sei mit der Finanzierung der deutschen Einheit verbunden. Das Versprechen habe gelautet, ihn wieder abzuschaffen, wenn der Grund dafür entfalle, betonte Christian Dürr, FDP. Im Übrigen sei die Beibehaltung des Soli nur für höhere Einkommen verfassungswidrig. Das hätten mehrere Gutachten belegt.
Sie dürfen keinem Gesetz zustimmen im Deutschen Bundestag, von dem Sie selbst sagen, es sei verfassungswidrig, meine Damen und Herren. Es ist natürlich legitim, in einer Koalition Kompromisse einzugehen. Aber das rechtfertigt niemals den offenen Verfassungsbruch gegen das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Herzlichen Dank.
Stefan Keuler, AfD, ergänzte hierzu, er könne jedem Bürger, der den Soli demnächst weiter zahlen müsse, nur raten, dagegen zu klagen. Und dem Finanzminister empfahl er, schon mal jährlich 10 Milliarden Euro auf die hohe Kante zu legen für die fälligen Rückzahlungen. Linke und Grüne dagegen lehnen die Teilabschaffung ab, weil sie, anders als behauptet, eben nicht die unteren Einkommen entlaste. Die, so rechnete Lisa Paus von den Grünen vor, zahlten nämlich gar keinen Soli.
An ihnen geht das Gesetz vorbei. Denn der Soli ist extra familienfreundlich ausgestaltet bisher und muss bei zwei Kindern erst ab einem Bruttoeinkommen von 50.000 Euro im Jahr gezahlt werden. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass diese Familien von diesem Gesetz eben gar nichts haben.
Das große Rechnen, wer um wie viel entlastet wird und wer weiter zahlen muss, beginnt 2021. Singles beispielsweise zahlen keinen Soli mehr, wenn ihr Bruttoeinkommen im Jahr unter 73.000 Euro liegt. Ein kinderloses Ehepaar, bei dem beide gleich viel verdienen, muss erst ab 148.000 Euro im Jahr weiter Soli zahlen. Hat dieses Ehepaar zwei Kinder, steigt die Grenze auf 164.000 Euro. Umgekehrt beträgt die Steuerersparnis durch die Abschaffung je nach Einkommen zwischen wenigen 100 und mehr als 1.000 Euro im Jahr.
Theo Gers aus Berlin. Hartz IV kürzen oder sogar zusammenstreichen, das geht für die Jobcenter künftig nicht mehr so leicht, seit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vor ein paar Tagen. Die Richter, die haben da viele Sanktionen der Jobcenter für verfassungswidrig erklärt. Allerdings ging es da nur um die Gruppe der über 25-Jährigen. Wie heute in Berlin bekannt wurde, werden die neuen Regelungen jetzt trotzdem auch bei den jüngeren Hartz-IV-Beziehern angewandt. Markus Sambale hat die Details.
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus der vergangenen Woche betraf einen älteren Hartz-IV-Empfänger. Es bezog sich damit ausdrücklich nicht auf die scharfen Sanktionen für Arbeitslose unter 25 Jahren. Bei ihnen wurde bislang besonders hart durchgegriffen. Schon wer zweimal seine Pflichten verletzt, bekam bislang das Arbeitslosengeld II komplett gestrichen. Jetzt hat das Arbeits- und Sozialministerium hier in Berlin bestätigt, dass die Jobcenter vorerst Entscheidungen über alle betroffenen Sanktionsbescheide zurückstellen sollen. Heißt also, auch junge Arbeitslose unter 25 bekommen im Moment keine Sanktionsbriefe. Das Ministerium prüft nach eigenen Angaben, wie Leistungskürzungen mit Blick auf das Urteil des Verfassungsgerichts gehandhabt werden sollen. Es sind unter anderem die Grünen, die eine Entschärfung der Sanktionen auch für unter 25-Jährige fordern. Fraktionschefin Göring-Eckardt hatte vergangene Woche gesagt, es sei doch jedem klar, dass Respekt und Menschenwürde auch für den Umgang mit jungen Menschen gelten müsse.
Markus Sambale. Im Bundestag ging es heute noch um einen weiteren Streit, der endlich beigelegt werden soll. Die Impfpflicht bei Masern. Umstritten ist das Ganze, weil viele in einer solchen Impfpflicht einen Eingriff in die persönlichen Freiheiten sehen. Mediziner warnen allerdings seit langem vor den zurückgehenden Impfzahlen und vor den Folgen, die das haben könnte. Heute haben die Abgeordneten im Bundestag nun die Impfpflicht tatsächlich beschlossen. Für wen und mit welchen Argumenten? Das sagt uns Johannes Kuhn.
Kinder, die in die Kita oder Schule gehen, müssen gegen Masern geimpft sein. Das per Gesetz zu regeln sei sinnvoll, argumentierte die SPD-Abgeordnete Bärbel Baas in der Bundestagsdebatte und führte ihren Wahlkreis Duisburg als Beispiel an.
Wir hatten 2017 332 Fälle an Masernerkrankungen. Und das ist ein Ausbruch, natürlich, weil es eine hochinfektiöse Erkrankung ist, die sehr schnell sich verbreitet. Und gerade in Gemeinschaftseinrichtungen, in Kitas, in Schulen, die übrigens dann gesperrt werden mussten, mit allem Zip und Zap, wie wir so schön sagen.
Dass die Impfpflicht eine Einschränkung der Freiheitsrechte bedeute, lautet das Argument der AfD. Sie lehnte das Gesetz ab. Der Abgeordnete Martin Sichert.
Meine Kinder sind auch geimpft, aber ich möchte in einem Land leben, in dem die Menschen die freie Wahl und die freie Entscheidung haben, ob sie ihre Kinder impfen lassen.
Gesundheitsminister Jens Spahn stellte dem seinen eigenen Freiheitsbegriff entgegen.
Wenn ich dann die Debatte höre, auch in der gesellschaftlichen Debatte zum Freiheitsbegriff. Ja, es geht um Freiheit des Einzelnen, aber es geht eben auch um Verantwortung des Einzelnen. Mein Freiheitsbegriff hört jedenfalls nicht bei mir als Einzelnen auf. Sondern wenn ich hier in einem Raum sitze mit 600, 700 Kollegen, im Kino, im Zug, dann geht es ja auch um die Frage, ob ich andere unnötig gefährde.
Konkret sieht das Gesetz mehrere Schritte vor. Wenn Eltern einer Kita keinen Nachweis erbringen, dass ihr Kind gegen Masern immun ist, werden sie zu einem Beratungstermin beim Gesundheitsamt verpflichtet. Verweigern sie danach weiter die Impfung, kann dem Kind der Kita-Besuch verboten werden. Schulbesuche von ungeimpften Kindern können wegen der Schulpflicht nicht untersagt werden. Auf Eltern könnten aber Geldbußen von bis zu 2.500 Euro zukommen. Derzeit bleibt Deutschland unter der von der WHO geforderten Impfquote von 95%. Um das zu ändern, soll der öffentliche Gesundheitsdienst wieder mehr Reihenimpfungen in Schulen anbieten. Der FDP-Gesundheitsexperte Andrew Ullmann warf Bund und Ländern hier Versäumnisse vor.
Beim öffentlichen Gesundheitsdienst ist einiges kaputt gespart worden, weil wir hätten heute, bereits heute und auch in der Vergangenheit, die Möglichkeit gehabt, Kinder in den Kitas und in den Schulen zu impfen.
Und auch ob die Notwendigkeit der Masernimpfung in den vergangenen Jahren ausreichend kommuniziert wurde, ist in Fachkreisen umstritten. Die linken Abgeordnete Gesine Lötsch formulierte die Kritik so.
Wenn ich die pompöse, überall gegenwärtige Bundeswehr-Werbung mit der doch sehr bescheidenen Impfwerbung vergleiche, muss ich mich nicht über die zu geringe Impfquote wundern.
Am Ende stimmten 489 von 653 Abgeordneten für das Gesetz. Während die FDP-Fraktion zustimmte, enthielten sich die Grünen. Wie auch die AfD warfen sie der Großen Koalition vor, die eigentliche Problemgruppe nicht zu berücksichtigen. Cordula Schulz-Asche.
Die großen Impflücken bei der Altersgruppe von 20 bis 50 Jahren. Hier ist weniger als die Hälfte der Bevölkerung in dieser Gruppe geimpft.
Das Gesetz soll im März 2020 in Kraft treten. Zuvor muss der Bundesrat noch zustimmen. Nach einer Übergangsfrist müssen dann auch Erwachsene, die berufsmäßig mit kleinen Kindern umgehen, einen Impfschutz nachweisen. Dazu zählen Tagesmütter, Erzieher, Lehrer sowie medizinisches Personal, zum Beispiel in Arztpraxen und Krankenhäusern. Auch Bewohner und Personal in Flüchtlingsunterkünften müssen künftig gegen Masern geimpft sein.
Der Bundestag beschließt also die Masern-Impfpflicht. Johannes Kuhn war das. Seit Tagen ist es ein Thema, das deutsche Sicherheitsexperten regelrecht auf Trab hält. Mehrere deutsche Islamisten, die aus der Türkei abgeschoben werden sollen und nach Deutschland zurückkehren sollen. Manche von ihnen sind IS-Anhänger. Welche Gefahr genau von diesen Männern und Frauen ausgeht, das ist nicht bekannt. Der CDU-Innenpolitiker Armin Schuster hat allerdings heute Morgen hier im Deutschlandfunk vor allzu viel Aufregung gewarnt.
Wenn die Türkei sagt, wir möchten jemanden abschieben, dann läuft ein ganz normales Prozedere, wo wir uns weder störrisch noch sperrig verhalten. Dann läuft genau das ab, was bei einer Abschiebung ablaufen muss. Und deswegen hat die türkische Regierung übrigens in den vergangenen Tagen nochmal klargestellt, dass sie sich gar nicht über Deutschland beklagt. Ich sehe es da eher politisch etwas größer, dass die Türken jetzt, das halte ich jetzt nicht für erpresserisch, wie das oft kommentiert wird, sagen, für uns ist jetzt auch mal das Ende der Fahnenstange, sowohl bei der Anzahl der Flüchtlinge als auch bei der Anzahl der Gefährder, die wir für Europa hier beherbergen. Dafür habe ich Verständnis und deswegen sperren wir uns überhaupt nicht, die 20 zu nehmen, die jetzt avisiert sind.
Armin Schuster von der CDU. In Hannover soll nun heute eine weitere mutmaßliche Islamistin aus der Türkei ankommen. Angelika Henkel hat die Einzelheiten.
Wenn Haydar R. deutschen Boden betritt, dann ist eines sicher. Die Polizei wird sie in Empfang nehmen. Die 27-Jährige aus Hannover war 2014 nach Syrien ausgereist, in das Gebiet des IS. Was sie dort tat, das ist nicht bekannt. Die letzten beiden Jahre verbrachte sie nach NDR-Informationen in einem Gefangenenlager in Nordsyrien. Dort gab sie dem US-Fernsehsender Fox News 2018 ein Interview. Ihre Ausreise sei ein großer Fehler gewesen, sagt sie da. Sie habe versucht zu flüchten, doch das sei gescheitert. Aussagen, die immer schwer zu überprüfen sind, sagt Niedersachsens Justizministerin Barbara Havlitzer, CDU. Man könne schließlich niemanden in den Kopf gucken. Und doch, die Rechtslage, die sei völlig klar.
Wenn jemand deutscher Staatsangehöriger ist, haben wir keine Wahl, sondern wir müssen dann sagen, wer Deutscher ist, kann nach Deutschland zurückkehren. Dass er dann hier strafrechtlich verfolgt wird, ist eine andere Sache. Aber wir können nicht sagen, wir nehmen deutsche Staatsangehörige nicht zurück.
Aber so einfach ist es nicht. In Hannover treffen wir eine verzweifelte Frau. Das Recht ist auf ihrer Seite und trotzdem muss sie bangen. Ihre Enkel sind seit Monaten in einem Gefangenenlager, gemeinsam mit der Mutter, die 2014 zum IS ausreiste, sich heute geläutert gibt. Auch diese Angaben sind schwer zu überprüfen. Aus Angst um die Familie will sie unerkannt bleiben. Und auch wenn vermutlich viele eher mit Sorge auf die sogenannten Rückkehrerfamilien blicken, für sie sind es ihre Liebsten.
Welche Rechte haben die Kinder dort gerade? Die kriegen keine Lebensmittel, die sind gefangen, die kriegen keine medizinische Versorgung, kein fließend Wasser, die leben in Zelten, die laufen barfuß in der Kälte, im Regen. Es gibt nicht genug Decken.
Dass die Familie ein Recht hat, nach Deutschland zurückzukommen, das hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg vergangene Woche entschieden. Auch, dass die Bundesregierung zeitnah tätig werden müsse. Doch die rechtfertigt sich. Es gebe kein Konsulat, es gebe praktische Probleme. Für Rechtsanwalt Dirk Schönjan aus Hannover sind das vorgeschobene Argumente.
Sie hat die Verantwortung, alles dafür zu tun, dass die deutschen Staatsangehörigen nicht an Leib und Leben weiter gefährdet werden. Und das werden sie vor Ort jeden Tag. Und das kann das Auswärtige Amt nur verhindern, indem es die betreffenden Personen zurückholt.
Und was passiert dann mit den Kindern? Wie traumatisiert sind sie? Und wie gelingt es, sie einzubetten in das neue Leben in Deutschland? Niedersachsen bemüht sich um eine langfristige Lösung. Das örtliche Jugendamt, Kindergärten, Sozialarbeiter, alle sollen an einen Tisch, beschreibt Siegfried Mädche vom Landeskriminalamt.
Wenn es um schulpflichtige Kinder geht zum Beispiel, dann suchen wir sehr frühzeitig den Kontakt auch mit der Schule. Wir führen auch in diesen Fällen sogenannte Fallkonferenzen durch auf örtlicher Ebene in genau der Region, in der Stadt, in die diese Kinder und die Frauen zurückkehren.
Maßgeschneiderte Konzepte für jeden einzelnen Rückkehrerfall, das ist das Ziel. Es wird ein aufwendiger Prozess mit vielen Hürden.
Angelika Henkel berichtete. Wenn vom Klimawandel die Rede ist, dann geht es da meistens um die bedrohlichen Folgen für unsere Umwelt. Hitze oder Kältewellen, Überschwemmungen oder große Dürren. Aber all das hätte oder hat natürlich auch Konsequenzen für uns Menschen, ganz konkret für unsere Gesundheit. Darauf haben heute Ärzte in Berlin hingewiesen. Georg Schwarte.
Vibrionen in der Ostsee, Bakterien, die Wunden infizieren, die töten können, Dengue, Fieber und das von Mücken übertragene West-Nil-Virus, dazu immer mehr Herzinfarkttote durch die Hitze. Deutschlands Ärzte schlagen Alarm und der Präsident der Bundesärztekammer Klaus Reinhardt sitzt in Berlin und sagt, die Zeit dränge. Der Klimawandel habe nicht irgendwo weit weg gesundheitliche Auswirkungen, sondern hier und heute in Deutschland.
Wir begreifen es als unsere ärztliche Pflicht, diese Auswirkungen klar zu benennen und entsprechende Maßnahmen einzufordern. Darüber hinaus brauchen wir aber Sofortmaßnahmen vom Bund und Ländern, um in unseren Gesundheitseinrichtungen auf die Folgen der Erderwärmung vorbereitet zu sein.
Seit 2016 veröffentlichen Ärzte und Wissenschaftler jedes Jahr The Lancet, einen Bericht über die weltweiten Gesundheitsfolgen des Klimawandels, dieses Jahr erstmals mit einem nationalen Kapitel über Deutschland. Die Ergebnisse, laut Bundesärztepräsident Reinhardt, besorgniserregend. Immer mehr Hitzetote, immer öfter überforderte Kliniken in Zeiten von Hitzewellen.
Auf Bundesebene ist diese Entwicklung und Verabschiedung eines nationalen Hitzeschutzplans erforderlich.
Sagt Reinhardt, ändert sich nichts am derzeitigen Treibhausgasausstoß, werde es, so ein Ergebnis der Studie, bis zum Ende des Jahrhunderts jährlich bis zu 5 zusätzliche Hitzewellen in Norddeutschland und 30 in Süddeutschland geben, mit akuten Folgen für 13 Millionen zumeist ältere Menschen. So haben Wissenschaftler, laut Annette Peters vom Münchner Helmholtz-Zentrum, jetzt klar nachweisen können, dass die Zahl von Herzinfarkttoten bei Hitzewellen in Deutschland steige.
Wir konnten ab 2001 bis 2014 einen sozusagen Hitze-Herzinfarkte feststellen. Und die gab es oberhalb von 19 Grad. Und die gab es in den Jahren davor, also von 85 bis 99 nicht.
Grundlage: ein sogenanntes langjähriges Herzinfarktregister der Stadt Augsburg. Die Opfer, vor allem Menschen über 65 mit bereits bestehenden Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Problemen oder Diabetes. Die zweiten am stärksten betroffenen Opfer des weltweiten Klimawandels, die Kinder. Klimabedingte Ernterückgänge sorgten für Unterernährung, durch Mücken übertragene Krankheiten, für Schäden am Immunsystem. 9 von 10 Jahren mit den besten Bedingungen für Dengue-Mücken gab es seit 2000, sagt Sabine Gabrisch, Professorin vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung.
Dieses Jahr gab es die ersten mückenassoziierten West-Nil-Fieberfälle bei Menschen in Deutschland. Außerdem wachsen bei höheren Temperaturen mehr Blaualgen und Vibriobakterien in Seen und in der Ostsee, was beim Baden Gesundheitsprobleme verursachen kann.
So habe sich seit den 1980er Jahren aufgrund höherer Wassertemperaturen die Anzahl der Tage verdoppelt, an denen Menschen sich mit Vibriobakterien in der Ostsee anstecken können. Allein 2018 an 107 Tagen im Jahr.
Georg Schwarte aus Berlin. Die neue EU-Kommission, die soll eigentlich am 1. Dezember mit der Arbeit beginnen. Der Termin wurde schon einmal verschoben. Eigentlich war der 1. November der Stichtag. Aber auch dieses neue Datum könnte möglicherweise nur schwer zu halten sein. Denn Ursula von der Leyen hat nach wie vor Schwierigkeiten, einen Kandidaten durch die Anhörung im EU-Parlament zu bringen. Und außerdem weigert sich Großbritannien nach wie vor, einen Kandidaten überhaupt nur zu benennen. Paul Vorreiter aus Brüssel.
Am vergangenen Abend ließ die britische Regierung wissen, dass sie keinen Kandidaten vor den Wahlen am 12. Dezember nominieren will, aber die Bildung der neuen EU-Kommission auch nicht behindern möchte. Das hat eine Sprecherin der EU-Kommission heute bestätigt und damit das Dilemma beschrieben, vor dem die Brüsseler Behörde jetzt steht. Das ist eine sehr komplexe und einmalige Situation. Alle Optionen werden jetzt besprochen, um zu sehen, wie wir sicherstellen können, dass die neue EU-Kommission am 1. Dezember ihre Arbeit aufnehmen kann, was unser Ziel bleibt. Vor allem geht es um die rechtliche Frage, ob Entscheidungen der künftigen EU-Kommission anfechtbar sein könnten, sollte ein britischer Kommissar fehlen. Möglicherweise ist das Schreiben der britischen Regierung allerdings so formuliert, dass Brüssel juristisch abgesichert ist. Die EU könnte ebenso argumentieren, dass sie alles getan habe, um London zu einer Nominierung zu bewegen. Fragen, die nun zu klären sind. Und es bliebe noch die höchste Eskalationsstufe, ein Vertragsverletzungsverfahren. Zu dieser Option äußerte sich die Sprecherin nicht, aber
as soon as we have completed our analysis, we are going to announce you the next steps that we envisage to take.
Die EU-Kommission verspricht, die nächsten Schritte zu erläutern, sobald sie feststehen. Voraussetzung für einen pünktlichen Start der künftigen Kommission am 1. Dezember ist zusätzlich, wie das EU-Parlament die neuen Kandidaten für die Kommission aus Ungarn, Frankreich und Rumänien bewertet. Die drei Anwärterinnen und Anwärter konnten heute in den Fachausschüssen unter Beweis stellen, dass sie sich in ihren zugewiesenen Portfolios auskennen. Der ungarische Diplomat Oliver Vahéi will neuer Kommissar für Erweiterung und Nachbarschaftspolitik werden. Sollte also auch einschätzen können, ob Länder des Westbalkans rechtsstaatlich auf der Höhe sind, um der EU beizutreten. Doch im EU-Parlament sind Zweifel zu hören, ob ein ungarischer Vertreter, den die Orbán-Regierung entsandt hat, dazu in der Lage ist und wem sich Vahéi letztlich loyal zeigen wird.
As a commissioner, from the day
von dem Tag an, an dem ich zum Kommissar gewählt wurde, werde ich unabhängig sein und keine Anweisung von jedweder Regierung akzeptieren. Und als Mitglied im Kollegium werde ich nur die EU-Linie vertreten.
And only the EU line.
Versicherte Vahéi. Das klang für die Abgeordneten offenbar aber noch nicht überzeugend genug. Die Koordinatoren der Fraktionen in den Ausschüssen entschieden, dass der ungarische Kandidat noch weitere schriftliche Fragen beantworten muss. Danach könnte noch eine weitere Anhörung folgen, Anfang kommender Woche. Den Fragen der Fachausschussabgeordneten hat sich ebenso die Rumänin Adina Ioana Valean gestellt, die sich in der neuen Kommission um das Ressort Verkehr kümmern soll. Die Vorsitzende des EU-Industrieausschusses galt bis zuletzt als die am wenigsten umstrittene Kandidatin. Größere Bedenken gab es beim Franzosen Thierry Breton. Der 64-Jährige soll ein Mega-Ressort in der neuen Kommission bekommen. Binnenmarkt, digitale Wirtschaft, Industriepolitik, Verteidigung, Weltraum. Wegen seiner Managertätigkeiten im Digitalbereich werden ihm Interessenskonflikte vorgeworfen.
Man sagt manchmal, dass ich mehrere Leben gehabt habe. Natürlich habe ich, wie wir alle, nur ein Leben. Ich möchte Ihnen heute nur sagen, was sein Leitprinzip ist, die Leidenschaft. Passion.
Sagte Breton am Nachmittag. Sowohl er als auch die rumänische Kandidatin wurden im Anschluss von den Fachausschüssen bestätigt. Aber nur, wenn jetzt auch noch der ungarische Kandidat durchkommt, könnte das EU-Parlament wie geplant am 27. November über die Kommission als Ganzes abstimmen. Falls sie bestätigt wird, könnte von der Leyen mit ihrem Team zum 1. Dezember die Arbeit aufnehmen.
Aus Brüssel, Paul Vorreiter. Wie lässt sich das weltweite Bevölkerungswachstum bremsen? Und welche Konsequenzen hätte es eigentlich, wenn die Zahl der Menschen auf diesem Planeten weiter so zunimmt wie bisher? Das waren die großen zentralen Fragen in den vergangenen 3 Tagen auf der Weltbevölkerungskonferenz in Nairobi. Viele Teilnehmer haben sich bei diesem Treffen dafür ausgesprochen, vor allem die Lebensbedingungen von Frauen zu verbessern. Und es ging dabei natürlich auch um Sexualaufklärung. Aber gerade das regt viele auf in Nairobi.
Diese Predigt, ein Protest. Wir verurteilen die Meinungen, die auf der Bevölkerungskonferenz verbreitet werden, erklärt diese Pastorin. Sie ist nicht die Einzige. In der kenianischen Hauptstadt haben etliche Kirchen und religiöse Gruppen zum Widerstand gegen die Themen der Bevölkerungskonferenz aufgerufen, die heute nach 3 Tagen in Nairobi zu Ende ging. Antonia Chiang ist eine der Wortführerinnen des Widerstands. Wenn wir hören, dass Leute eine Agenda mitbringen, die für Abtreibung wirbt, die umfassende Sexualaufklärung für Kinder fordert und Verhütungsmittel für Jugendliche, die dafür eintritt, dass Männer Männer heiraten können und Frauen Frauen, dann sind wir nicht nur zutiefst besorgt, sondern empört. Und wir erheben unsere Stimmen dagegen.
And we are raising our voices against it.
Die radikalen Christen haben mächtigen Beistand aus dem Westen, aus den USA von Donald Trump. Am Vormittag distanzierten sich der US-Botschafter und die Leiterin der US-Delegation, Valerie Huber, ausdrücklich von der Konferenz und ihren Zielen.
Only a small handful of governments were consulted.
Nur sehr wenige Regierungen wurden in die Planung und die Modalitäten dieser Konferenz einbezogen. Und die Ergebnisse dieser Konferenz wurden nicht von Regierungen ausgehandelt. Es gibt über sie keinen Konsens. Deshalb sollten sie nicht als bindend erachtet werden. Und sie sollen in künftigen Dokumenten nicht als Ergebnis von Regierungsverhandlungen dargestellt werden. Bei der Pressekonferenz traten die USA zusammen mit Vertretern unter anderem Weißrusslands, Ungarns und Polens auf. Viel Gegenwind für die Konferenz und die Leiterin des UN-Bevölkerungsfonds, Natalia Kanem. Ja, auf dieser Konferenz haben wir über eine Reihe von umstrittenen Themen gesprochen, denen die Welt sich stellen muss. Ja, durch illegale Abtreibungen sterben in Entwicklungsländern jedes Jahr 25 Millionen Frauen, viele davon sind noch Mädchen. Und die unterschiedlichen sexuellen Orientierungen können wirklich umstritten sein. Aber jeder Mensch hat seine Würde. Je deutlicher der Widerstand, desto klarer ihre Haltung zu der Bevölkerungskonferenz und deren Themen.
As we leave Nairobi. I'm very excited.
Kurz bevor wir Nairobi wieder verlassen, bin ich begeistert davon, dass sich die Welt während dieser Konferenz erneut für die Sache der Frauen und Mädchen verpflichtet hat. Wir haben über 1200 Zusagen bekommen, darunter bedeutende finanzielle Zusagen. Wir sind Deutschland dankbar, dass sogar nochmals 20 Millionen Euro zugesagt hat, zusätzlich zu den 33 Millionen, die schon versprochen waren. Dieses Geld werden wir nutzen für die bessere Gesundheitsversorgung und den besseren Zugang zu Verhütungsmitteln für Frauen und Mädchen in der ganzen Welt.
Aus Nairobi war das Bettina Rühl. Venedig hat seit Tagen mit einem schweren Hochwasser zu kämpfen. Viele Plätze und jahrhundertealte Bauwerke standen tagelang unter Wasser. Die Bilder von Touristen zum Beispiel, die knietief auf dem Markusplatz im Wasser stehen, die sind um die Welt gegangen. Viele Italiener werfen den Behörden jetzt völliges Versagen vor. Elisabeth Pongratz.
Einen Tag nach dem katastrophalen Hochwasser in Venedig wird heftig darüber gestritten, wie die Lagunenstadt besser geschützt werden kann. Im Mittelpunkt das Mose-Projekt. An drei Hafenzugängen sind die Barrieren im Meeresboden verankert. Je nach Bedarf können sie ausgefahren werden, um Hochwasser abzuhalten. Bereits vor 15 Jahren wurden die Arbeiten begonnen, die bereits mehr als 5 Milliarden Euro verschlangen. An sich sollte der Flutschutz schon 2014 fertig sein, aber er funktioniert noch nicht. Verärgert äußert sich der Regionalpräsident von Venetien, Luca Zaia. Wir stellen fest, dass es unter Wasser 5 Milliarden Euro gibt. Wir haben nicht richtig verstanden, warum sie noch nicht in Betrieb sind. Aber es ist mir ein Anliegen, dass sie der ganzen Welt sagen, dass Mose nicht unsere Baustelle ist, sondern eine Baustelle des Staates. Wenn Mose endlich seine Arbeit aufnimmt, werden wir sehen, ob es funktioniert oder nicht. Schleppende Bürokratie, Korruption und einige andere Skandale sind der Grund dafür, dass es mit dem Bau nicht voranging. Die Regierung in Rom beeilte sich, ihre ganze Unterstützung für das Projekt zuzusagen. Am Abend war Ministerpräsident Giuseppe Conte nach Venedig gekommen, hatte sich selbst ein Bild von den verheerenden Schäden der zerstörerischen Fluten gemacht. Seinen Worten nach fehlen nur noch die letzten 400 Millionen. Bald würde der Schutz funktionieren. Schon seit Jahren wird um das Projekt gestritten. Die Skepsis ist groß. Während die einen in den Barrieren einen wirklichen Schutz für die Lagunenstadt sehen, glauben die anderen, dass es das Problem verschärfen würde. Unterdessen sagt der Conte erste Hilfen zu, bis zu 5 Millionen Euro für Privatpersonen, bis zu 20 für Geschäfte. Gerade die Hoteliers beklagen schwere Schäden. Viele Urlauber hätten ihre Reisen storniert. Für den 26. November kündigte Conte ein groß angelegtes Komitee für die Lösung der Infrastruktur an. Das sagen wir allen Bürgern. Dieses von mir eingesetzte Gremium wird Regeln schaffen, um die Infrastrukturprobleme Venedigs zu bewältigen. Das Problem der großen Schiffe wird daher angegangen, das Problem des Mose-Projektes, das Problem einer stärkeren Koordinierung zwischen den zuständigen Behörden. In Venedig herrscht derweil weiter Anspannung. Schulen und Kindergärten blieben am Donnerstag geschlossen. Der Schiffsverkehr war erheblich eingeschränkt. Die Oper La Fenice sagte Aufführungen ab. Die Kunstbiennale allerdings machte wieder auf. Vielerorts war man mit der Begutachtung der Schäden befasst. Im Markusdom konnten die Verantwortlichen viele Kunstwerke in Sicherheit bringen, aber die Krypta war vollkommen unter Wasser gestanden. Wir trocknen alles und leeren die Krypta. Es gibt immer noch Wasser, aber die Pumpen laufen. Wir waschen jetzt ein bisschen alles. Doch, so Mario Pana, einer der Verantwortlichen für den Markusdom, die Gefahr für die Bauwerke sei nicht gebannt. Das Wasser verschwindet und sie können es sauber machen, aber das eigentliche Problem ist, dass es Salzwasser ist. Das benetzt die Wände, dann verdunstet das Wasser langsam, aber das Salz bleibt. Und natürlich steigt der Salzgehalt umso höher, je höher das Wasser ist. Unterdessen hat der italienische Zivilschutz vor neuen Unwettern mit starkem Regen gewarnt für die Region Venetien. Allerdings soll der Wasserstand nicht so hoch sein wie in der Nacht vom Mittwoch.
Elisabeth Pongratz über die Debatte um Hochwasserschutz in Venedig. Das waren die Informationen am Abend. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ihnen noch einen schönen Abend.